Ja, liebe Geschwister, es ist wirklich ein Privileg, hier mit Gottes Wort zu stehen. Und ich danke den Herrn für diese Möglichkeit. Eine kurze Info, wenn jemand Übersetzung benötigt, der Michael übersetzt gerade und wird gerade in Englisch übersetzt, weil ich in Deutsch versuche, in Deutsch zu predigen. Falls jemand eine Übersetzung braucht, meldet euch. Und ja, genau. Er wird in Englisch übersetzen. Achso, okay, ja. Yeah. If anyone needs translation, please move to the back side. Michael will do the translation and please join with him. Thank you. And für heute. Noemi wird mich unterstützen, um Bibelvers zu lesen. Und danke, Noemi. Ja, ich sehe heute schon einige neue Gesichter und preis den Herrn. Hier vorne mit Gottes Wort zu stehen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Nicht für Edmund als Pastor, aber für uns auf jeden Fall. Aber ich habe das Vertrauen, mein Herr, ich bitte euch, euer Gebet durchgehend, um hier zu stehen und Kraft zu kriegen. Und das ist wirklich notwendig, wenn man hier mit Gottes Wort. Ich habe heute nichts wirklich was Neues mitgebracht. Aber wenn ihr euer Herz dafür vorbereitet, ich bin sicher, dass Gott mit sanfter Art und Weise mit euch spricht. In Johannes 15, 7 spricht Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich möchte heute das Gottes Wort bleibt in mir als Botschaft geben. Bleibt in mir. Zwei Wochen vorher, Francisco hat uns über Discipleship und die Voraussetzung für Discipleship, Voraussetzung für die Jüngerschaft ausgelegt. Und letzte Woche, Simeon hat gepredigt, was sollte unser Fokus sein, wenn wir entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und heute würde ich gerne von Johannes 1 bis 7 oder 1 bis 8 mit euch sprechen. Es gibt diverse Antworten, wenn man fragt, was ist das wichtigste Bedarf den Gläubigen heute? Ich gehe davon aus, dass ihr auch gerade verschiedene Themen bei ihr durchgeht. Die Antwort ist, am dringendsten brauchen wir ein tieferes Wissen von Gott. Ja? Wir wissen, was man, wie man sich organisiert, wie man ein Team aufbaut, wie könnte man Evangelisation Einsätze machen, Dienstplanung oder Corona. Aber wir haben vergessen, wie man betet. Heutzutage ist es wichtig, dass unser Gebetsleben verändert wird und dadurch unsere Kenntnisse von Gott vertieft wird. Ich wiederhole nochmal. Heutzutage ist es wichtig, dass unser Gebetsleben verändert wird und dadurch unsere Kenntnis von Gott vertieft wird. Ich nehme das einfach als ein Beispiel, Eheleben. In der Anfangsphase einer Beziehung versucht man, mehr über den Partner zu wissen. Und während der Ehe aber lernt man deinen Partner besser kennen. Ja? Und ich denke, das wird ein never-ending story sein. Wird nie ein Ende geben. Ja? Deshalb kommt auch manchmal dieser Begriff, was hast du damals gesagt? Wie war das damals? Und genauso wird es auch, es wird genauso sein mit Jesus auch. Je mehr Zeit mit ihm wir verbringen, desto besser werden wir ihn kennenlernen, werden wir ihn kennen. Und es ist ein langer Prozess. Und das sehen wir in Korintherbrief. Das sagt Paulus an Korinther in 13,12.
1. Korinther, ja. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin.
Genau. Bis wir ihn Angesicht zu Angesicht sehen, sollten wir genügend Zeit investieren, unsere Herren zu verstehen, nicht nur verstehen, Herrn zu kennen. Und wir wissen schon, wie man ihn kennen kann. Und genau, lass uns in dem Thema einsteigen. Und lass uns zuerst Johannes 15, 1 bis 7 lesen. Und beten wir vorher, bevor ich in dem Thema einsteige.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden.
Lass uns kurz beten. Allmächtiger Vater, unser Hirt, wir kommen zu dir und bringen wir dein Wort in deinen Händen. Ich danke dir, dass du dein Wort gesegnet hast. Ich danke dir, dass du mir dein Kraft schenkst. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen aufmachst, damit wir dein Wort verstehen. Alle Ehre und Preis und Lob vor dir, Vater. In Jesu Namen. Amen. So, hier sehen wir das Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und dieser Gespräch findet am Tag des Passamals. Und noch genau, wenn man das noch genauer sagt, das findet ein paar Stunden vor Jesus sein Leben, in diesem Leben genau am Kreuz gegeben wird. Und das ist eine sehr wichtige Kapitel von Kapitel 14, 15 und 16. Und dieser Gespräch findet in dem Raum, wo Passamal stattgefunden hat, und in dem Raum statt. Und weil der Jünger so viel Durst hatte und so viele Fragen hatte, und da stand Jesus und er hat die Fragen von seinen Jüngern antwortet. Und in Kapitel 14, 15 und 16 sehen wir einige Themen, die Jesus an seine Jungen ansprechen, weil er genau weiß, wie die Jungen, in welcher Situation die Jungen in den nächsten Stunden, nächsten Tagen kommen wird. die werden, für ihn ist es klar, dass die bald in Ziellosigkeit oder in dem Ungewissheit über die Zukunft geraten wird. Und es ist auch eine, deswegen ist es auch eine letzte, es ist auch eine letzte Botschaft an seine Jünger. Und wenn man von Kapitel 14 bis 16 liest, da sehen wir verschiedene Themen. Beziehung zwischen Gott und Gläubigen, Beziehung zwischen Gläubigen und Rolle von Gott und über Liebe, über Vergebung und so weiter. Da sehen wir einige Themen. Und hier definiert eigentlich Jesus, ich nenne einfach einen Verhaltenskodex für seine Jünger und auch, sage ich so, für seine Gläubigen, für die weitere Leben. Ja? Lass uns hier Vers bei Vers einsteigen. Johannes 15, 1.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Warum nennt Jesus hier selbst als der wahre Weinstock? In dem gesamten Alten Testament hatte Gott Weinstock als Symbol für die Nation Israel genannt. Und viele Propheten haben auch in den verschiedenen Kapiteln die Beziehung zwischen Gott und Israel auch als Weinstock bezeichnet. Und Weinstock war auch, sag ich so, Symbol der Israel oder Symbol der Nation Israel. Ja? Und wir sehen in 1. Mose 49, 22, wenn Jakob seine Jüngern segnen, da sehen wir, dass Jakob sein Sohn Josef mit fruchtbarer Rebe betrachtet wird oder vergleicht. Das ist auch eine sehr interessante, sehr tolle Kapitel, 1. Mose 49. Und später sehen wir auch in Jesaja 5, 1 bis 7, da wird Jesaja noch genauer beschrieben, was der Herr über Israel sagt. Wie Gott Israel vorbereitet hat und was Israel, sein Volk, was da gemacht hat. Lass uns kurz Jesaja 5, 1 bis 7 lesen.
Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch einen Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, brecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffe ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch. Und siehe da, blutiger Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit. Und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit.
In Vers 7 sehen wir, das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscher. Gott hat alles eigentlich perfekt für sein Volk geplant und vorbereitet. Aber was hat Israel gemacht? Was hat sein Volk gemacht? Sie haben es wieder und wieder einfach vermasselt. Und der Herr hat viel für Israel versucht, aber es hat nichts Erde gebracht. Und deswegen, Jesus sagt hier in Vers Johannes 15,1, da hat er klar gemacht, ab jetzt, ihr seid nicht mehr der Weinstock, sondern ich bin jetzt der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und ihr seid auf mich getropft oder geraftet. Ja. Getropft. Und Vater hat die Rolle als Weingärtner übernommen. Das ist eine klare Botschaft. Wenn man eine Pflanze wenn man Wein oder ein Pflanzen einpflanzt, das ist abhängig von dem, diese pH-Value und so weiter, ob das jetzt um diese Erde passt oder nicht. Ich weiß nicht genau, was das in pH-Value in Deutsch heißt. Ob das Acidity oder Alkaline, genau. Hier, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und ihr werdet zu mir getropft. Und ich bin in diese Erde gepflanzt und euer Glauben soll auf mir, auf meinem Basis, auf mein Fundament gebaut sein. Was die Ergebnis oder die Früchte, was wir bringen, das muss von ihm kommen. Das ist, was Jesus hier sagt. Und früher, also Gott hat der Weingärtner Rolle genommen und Israel einfach als Wein bezeichnet und die Freiraum gegeben oder Freiheit gegeben. Das hat da nichts gebracht. Deswegen, er hat seinen Sohn, eigenen Sohn, erster Sohn, in diese Welt geschickt, als wahrer Weinstock, um uns auf ihn getroffen zu sein, getroffen zu werden. Lass uns der Vers 2 lesen.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.
Lass uns davon die erste Hälfte einmal sprechen. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Hier gibt es zwei Worte, die keine Frucht bringt und nimmt er weg. Machen diese Worte irgendwie ein bisschen Angst in uns? Oder haben wir Zweifel an die Agape-Liebe von Gott? Oder ist unsere Errettung abhängig von unseren Werken? Die Antwort ist nein. Das muss für uns klar sein. Den Beweis haben wir in Johannes 10, 27 bis 30 und Römer 8 bis 1. Da sehen wir, wie Jesus uns ausgesucht hat, was er für uns tut. Und in Römer sehen wir über die Werke, ob wir über die Werke gerettet sind oder nicht. Lass uns erstmal Johannes 10, 27 bis 30.
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.
Amen. Also, ob wir jetzt Früchte bringen, großartige Früchte bringen oder nicht, das zählt Jesus nicht. Sondern Er hat uns genommen von der Außenseite als Schaf zu ihm. Und er ist unsere gute Hirte. Und lass uns jetzt Römer 8, 1 auch lesen.
So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.
Okay. So, jetzt kommt die Frage, warum sagt Jesus hier, oder warum steht in, ich sage nicht was, warum Jesus sagt, sondern warum steht in unserer Übersetzung, nimmt er weg? Es handelt sich um eine falsche Übersetzung, das habe ich auch erst einmal gelernt. Wenn man auf Englisch liest, da ist auch eine falsche Übersetzung. Wenn man aber in Griechisch guckt, da gibt es eine App, BLB, und da kann man auch jeder Bibelvers, was man in Deutsch oder Englisch sieht, kann man auch gucken, was in dem Urtext steht. In Griechisch wird das Wort Airo benutzt, und das Wort bedeutet von Boden aufheben oder einfach hochheben. Ja? Also, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Er nimmt nicht weg, sondern er hebt uns von dem Boden. Und er bringt in unsere, also in eine Structure, eine, was auch immer, ein Holzstück oder in einen Zaun. Er bringt uns hoch und macht er uns da fest, damit wir an dem Zaun, was Gott, wie in dem Jesaja 5 steht, in dem Zaun macht er uns fest, damit wir nicht auf dem Boden liegen. Es ist interessant, einfach in Google zu suchen, Wein oder Grapes in Israel oder in Alte Israel. Da kann man auch sehen, wo man diese Bunch oder ein ganze Trauben, nicht nur so ein Stück, sondern zwei Personen zusammen, diese ganze Stück tragen. Und ich habe ein Video, als Google-Bild konnte man sehen in 2015 von Israel ein Bild, wo ein Weintraubenstück fast groß wie ein Person. Also, wir reden nicht von wie ein Weintraubenstück, Weintraubenpflanze, Weintrauben wie hier. Die Pflanzen, die auf dem Boden liegt, die unreinigt werden könnte, mit dem Welt vermischt werden könnte, die nicht nutzbar sein könnte, Gott wird uns von dem Boden aufheben und an dem Zaun oder an dem Holzstück, was er für uns vorbereitet, dort wird er festmachen, damit wir Frucht bringen können. Unser Vater, der Weingärtner, wird uns aufrichten und ausrüsten, damit wir Frucht bringen können. Also, meine Geliebte, meine Brüder und Schwestern, es ist wichtig, in ihm zu bleiben. Es geht nicht um, wie viel Frucht zu bringen, sondern es geht um, ihm zu bleiben und nur das zählt. Unser Vater ist nicht jemand, der unsere Leistung bewertet und uns darauf basierend ein Team bildet. Das machen wir in diesem Welt. Ja, wenn ich für ein Projekt oder ein Thema, wenn ich ein Team bilde, versuche ich, gute Leute erstmal zusammenzuholen. Und ein paar Leute, die etwas kreativ sind, so ein gutes Team so nach vorne bringen kann. Aber Gott ist nicht so eine Person, nicht so ein Typ. Sondern er kümmert sich um uns, er schützt uns, er stärkt uns in unserer Schwäche. Und es ist gut, dass der Herr uns als Weingärtner da ist. Und noch interessant ist, ich würde nicht sagen, das ist der einzige Landwirt oder einzige Landwirt. Mhm. Der einzige Bereich, wo der Weingärtner oder der Besitzer alleine einzelne Rebe oder einzelne Laub schneiden muss. Ich weiß nicht, ob das der einzige ist, aber einzige oder eine von wenigsten Landwirtbereich, wo der Chef oder Weingärtner alles alleine machen muss. Noch keine Maschine existiert, außer diese Schere. Preist den Herrn, dass unser Vater unser Weingärtner ist, der uns nach seinem Willen und nach seinem Plan uns schneidet und uns sauber macht. Lass uns jetzt die zweite Teil von der Johannes 15,2 gucken. Ede aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ist es klar? Unser Vater, der Weingärtner, er reinigt uns, er bereitet uns sauber vor, ja, damit wir mehr Frucht bringen. Pruning oder, ich weiß nicht, ob das als deutsches Wort auch gibt, Pruning oder Schneiden ist eine Aufgabe, der Weingärtner normalerweise macht. Oder jedes Jahr macht, genau. Again, wieder preist den Herrn, dass er uns wieder schneidet, damit wir mehr Frucht bringen können. Genau. Warum schneidet er? Warum schneidet der Weingärtner diese Rebe? Er schneidet die Rebe, um nicht so viel Laub zu produzieren. Ja? Für ihn, es geht um Frucht. Es geht um die Qualität der Frucht. Es geht nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität. Und dafür schneidet er Laub oder diese Rebe, die nicht kräftig sind. Warum schneidet er? Damit genügend Sonne bzw. die Fähigkeit von den Pflanzen nicht eingeschränkt wird. Für ihn, es gibt nur ein Ziel, diese Wein, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, kräftige, ja, Fruchtknospen bilden. Für ihn geht es nur das. Es geht nicht um, wie das gut aussieht oder wie viele Blätter da gibt, sondern es geht um die Qualität von dieser Frucht. Also, bleib in ihm. Wie viel Frucht wir bringen, ob wir dieses Jahr Frucht bringen oder nicht, überlass einfach ihn. Und wenn wir über dieses Schneiden reden, es ist auf jeden Fall schmerzhaft, ja, dass Vater uns diszipliniert. Aber letztendlich, sein Ziel ist einfach mehr Frucht in dieser Welt bringen. Wie oft haben wir Probleme gehabt oder Schmerzen gehabt, wenn unsere leiblichen Eltern uns positive Weise diszipliniert haben? Ja? Und ich bin auf jeden Fall, ich hoffe, wir alle sind jetzt dankbar dafür, die Art und Weise, wie die uns damals diszipliniert haben. Positive Art und Weise. Es ist schmerzhaft, aber die Hoffnung ist, dass wir, ja, mehr Frucht bringen können, dass wir dadurch später Freude bringen können. Lass uns einfach in ihm bleiben und lass ihn einfach diese ganze Laub und kleinere Rebe, die unproduktive Laub einfach schneiden lassen. Lass uns Vers 4 lesen. Johannes 15,4. Da sagt Jesus, wie sollen wir mit ihm bleiben?
Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.
Hier, Jesus hat seine Jünger, auch uns als Gläubigen, ganz klar gemacht: Ich bin der Weinstock und ihr seid nur Reben. Ja, ich bin der Weinstock und ihr seid nur Reben und ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt. Ja, die Hauptsache ist nicht, ob ihr Frucht bringt, sondern ob ihr in mir bleibt. Das zählt. Heißt das, dass wir ohne ihn nicht, also nichts machen können, nichts tun können? Nein, wir können doch ohne ihn auch viel Sachen tun. Wir können mit unserem eigenen Verstand und eigenen Ressourcen eine Menge tun. Das ist die Tatsache. Aber die Sache ist, dass Jesus diese Handlung oder Gott, unser Herr, diese Handlungen nicht als Frucht einstufen wird. Ja, die Sache, ich rede nicht von Sünden oder ja, nicht, ich rede nicht von Sünden, sondern die Aufgaben, die Sachen, unsere tägliche Aktivitäten, die wir ohne Jesus, ohne Gott machen. Darum geht es nicht. Darum geht es. Nicht falsch verstehen, dass wir, ich bin nicht in diesem Thema drin, ich bin eine Gläubige, hier reden wir gerade über Ungläubige. Nein, darum geht es nicht, sondern wir reden gerade von Gläubigen, weil Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen. Ja? Wir reden von Gläubigen und es gibt immer Situationen, dass wir ohne Gott auch viele Sachen machen können und machen. Die Frage ist, genau, die Sache ist, diese Tätigkeiten, egal wo wir machen, zu Hause oder in die Gemeinde oder in dem Missionsfeld, wo auch immer, ja, in dem Missionsfeld, was wir ohne seine Erlaubnis machen, diese Handlung wird nicht als Frucht eingestuft. Okay, hier sehen wir in dem 15,4, ihr könnt Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt. Okay, wenn ihr in mir bleibt, ihr bringt die Frucht. Philipper 4,13 lesen, da sagt Paulus: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also hier steht, ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt. Und hier steht, ich bringe eine Menge Frucht durch Jesus, was in mir lebt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das Problem hier aber ist, wir sind manchmal in der Mitte. Ja? Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, aber wir tun eine Menge Dinge, ohne in ihm zu bleiben. Ja? Nicht auf der linken Seite, das heißt, wir versuchen immer für jede Aufgabe Gott mitzunehmen, oder wie einfach Paulus sagt, ich bin die ganze Zeit im Heiligen Geist, und ich bin sicher, egal was ich mache, das ist durch Gott. Also, wir sollten nicht auf der Mitte bleiben. Nicht Glaube und Vertrauen einfach als ein Thema mitzunehmen, aber Rest einfach machen, wie wir wollen. Das sollte nicht unser Ziel sein. Ja? Wir tun eine Menge von unserer Seite. Wir tun verschiedene Dienste, wir tun verschiedene Einsätze, aber ich stelle mir auch manchmal die Frage, genauso, wir fühlen selber auch manchmal, dass wir gerade leer sind. Und manchmal, wenn wir bestimmte Einsätze machen, dass wir nicht eine Freude bekommen oder innerlich irgendwie sei so eine Gefühl, ich bin gefühlt, ich bin reichlich gerade gesegnet, meine geistlich, ja nicht reichlich, sondern geistlich gerade gesegnet und ich fühle diese Drive. Diese Gedanken fehlt manchmal bei uns. Und das bedeutet schon, wir sind in dem Moment, wir sind gerade nicht bei ihm. Also wir sollten uns regelmäßig oder immer, würde ich sagen, wir müssen immer prüfen und gucken, wo wir stehen. Und wenn wir merken, dass wir nicht in ihm bleiben, wenn wir merken, dass wir nicht ihm die Schritte gehen, kehre um und genau, bei ihm bleiben. Das ist, was wir machen müssen. Und hier steht auch, du musst nur in ihm bleiben. Und Jesus ist derjenige, Jesus ist derjenige, der durch uns die Frucht rausbringt. Ja? Wir müssen nur in ihm bleiben. Und genau, du verbindest dich mit Jesus und er bringt die Frucht. Ich nehme einfach als ein Beispiel unsere Mobilfon. Wir wissen schon, verbinde ich mit dem Beispiel, was ich vorher gesagt habe, nicht Beispiel, sondern das Thema, was ich vorher gesagt habe. Wir wissen manchmal, wenn wir zum Tower näher sind, bekommen wir 5G, eine richtig gute Empfang. Oder wenn wir zum Innenraum gehen, zu unserer Privat einsteigen, da wird Empfang wieder weniger. Also es dauert auch sehr lange, Browser aufzugehen, Daten aufzugehen. Da merken wir, wie schnell die Verbindung ist. Genauso ist das auch die Beziehung mit Gott. Wenn wir in ihm bleiben, können wir sagen, genauso wie 5G oder 4G, oder das geht, wenn wir je mehr von ihm weggehen, das wird 3G oder 2G, das heißt, die Verbindung wird schlecht. Also sollten wir die Zeit nehmen, immer das zu prüfen. Wie wissen wir auch selber, ob wir diese Frucht gerade bringen, ob wir in der Lage sind oder ob wir wirklich diese Frucht bringen? Das wissen wir, wenn wir Galater 5, 22, 23 lesen. Das ist eine bekannte Bibelvers, sollte jede Gläubige wissen, Frucht des Geistes. Ja, lass uns kurz das lesen.
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz.
Das ist ein guter Maßstab für uns, selber zu prüfen, wo stehe ich in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Lass uns zunächst der Bibelvers gehen, Johannes 15, 6. Da sehen wir etwas Krasses, wie Gott da in einigen Fällen reagiert.
Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen.
Das ist ein Thema, wo so viel diskutieren könnte. So viel, genau, kritisch betrachten könnte. Ich nehme da 2, 3 Begriffe. Wenn jemand, so wird er. Dir diese Vers wieder. So wird er weggeworfen wie die Rebe Und dann später sehen wir, wirf sie ins Feuer und sie brennen. Wir müssen hier drei verschiedene oder mindestens zwei verschiedene Betrachtungen hier holen. Ja? Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdroht. Okay, was kommt in unserem Kopf, wenn wir über Feuer und Brennen reden? Hülle. Ja? Jetzt lass uns zwei Perspektiven denken. Gläubige, Ungläubige. Wir haben vorher gesehen von Johannes 10, Schafe und Hirte, und dann über die, nicht durch eure Werke, sondern über die Gnade. Und hier redet Jesus zu seinen Jüngern. Es ist eine Seite eine Warnung und die andere Seite, ja, ist eine Warnung auf jeden Fall. Ich würde sagen, eine mildere Warnung und eine krasse Warnung. So betrachte ich einfach. Ja. Hier redet Jesus mit seinen Jüngern. Und wenn hier steht, wenn hier von jemand sprechen, das könnte eine Gläubige sein, das könnte eine Ungläubige sein. So, ich hoffe, da haben wir eine Meinung. So. Was bedeutet hier für die Gläubige? Das muss erstmal für uns klar sein als Gläubige. Ja? Es geht hier nicht um die Errettung und Himmel. Das darf nicht vergessen. Diejenigen, die gläubig sind, diejenigen, Jesus als Retter, als unser Meister schon akzeptiert. Hier geht es nicht um Errettung und Himmel, sondern die Belohnung. Lass uns vorher, bevor wir da einsteigen, lass uns kurz Epheser 2, 8 und 9 lesen. Ich möchte mit dem Vers klarstellen, was ich hier meinte.
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.
Genau. Es geht, die Errettung ist nur aus Gnade, nicht aus unseren Werken. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wie wir errettet sind oder ob wir errettet sind, wenn hier jemanden sitzt, der nicht gläubig sind oder wenn ihr ihn als Retter nicht akzeptiert sind, das ist ein anderes Thema. Was ist Errettung? Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr glaubt, dass ihr nicht errettet, wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr nicht errettet sind, sprecht später an. Sprech mit Edmund oder mit anderen Brüdern und Schwestern oder mit mir persönlich. Wir können gerne darüber sprechen. Und hier nochmal von Epheser 2, 8, 9. Wir sehen, die Errettung ist durch Gnade. Aber trotzdem, was bedeutet dieser Vers? Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe. Und da müssen wir auch Gläubige, Ungläubige und so weiter auch betrachten nochmal, weil Jesus sagt in dem Moment zu seinen Jüngern, wo Judas rausgegangen ist. Ja? Und er hat in dem Moment verrät er Jesus und das müssen wir auch in der Kopf halten. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und auch zu Nachfolgern wie wir. Ja? Und hier geht es hauptsächlich um Jüngerschaft. Und in diesem Kontext, wenn er sagt, jemand oder in diesem Kontext, ein Kontext ist, sind wir. Wenn er sagt jemand, bedeutet wir, du und ich sind da inkludiert. Das bedeutet, dass eine Prüfung oder eine Reinigung auf uns wartet. In dem Himmel, dass eine Prüfung oder eine Reinigung auf jeden Fall für uns wartet. Und dieses Thema hat auch Edmund, what's next? Edmund hat 4-5 Wochen vorher auch dieses Thema in der erste Predigt, glaube ich, erste oder zweite Predigt, hat Edmund auch dieses Thema gepredigt. Genau. Wir haben eine Prüfung und eine Reinigung später im Himmel. Und das sehen wir auch im Korintherbrief über das Feuer, von dem Jesus hier spricht. Ja? Hier in Johannes 15,6, Jesus sagt, ins Feuer weggeworfen wird und die brennen. Und lass uns erstmal Korintherbrief gucken, wo Paulus an Korinther in Kapitel 3, Vers 11 bis 15.
Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.
Nehme ich hier 2-3 Wörter. Erstmal, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Nächstes, das Feuer erproben. Dann sehen wir Werk verbrennen und Schaden erleiden. Meine Geschwister, es geht hier um die Belohnung, was Paulus an Korinther sagt, auch an, zu uns sagt. Jede Werke, jede Taten, was wir tun, wird dort im Himmel durch das Feuer offenbart. Und es wird das Feuer erproben. Bleibt in ihm und gehe die Schritte nach seinem Willen und Plan. Nur für die Werke, die dort richtig erproben wird, beziehungsweise richtig in Feuer offenbart wird, nur dann bekommen wir Lohn. Also in dem Kontext, es geht nicht um Hülle, sondern es geht um Lohn. Aber trotzdem, im Himmel gibt es auch einen Lohn, die für uns warten. Und denk daran, dass wir Schaden erleiden müssen, in der unser Werk als wertlos verbrennt wird. Es ist auf jeden Fall schmerzhaft, wenn ich in einem Team arbeite und alle meine Kollegen bekommen eine Prämie und ich bekomme keine Prämie. Gibt es auch einige, die in dem Vertriebsbereich arbeiten. Oder einige Kollegen bekommen eine Promotion und ich muss noch zwei Jahre warten. Es tut bestimmt weh. Also einige können denken, ich bin schon im Himmel, ob ich jetzt eine große Lohn bekomme oder Prämie bekomme oder nicht, ich bin trotzdem im Himmel. So denkt auch einige. Aber trotzdem, unsere Taten, unsere Aktivitäten, die wir in diesem Welt machen, wird dort verbrennt, wird dort offenbart und nach nach seinem Willen, nach seinem Plan, wenn es die Taten, die wir gemacht haben, nicht mit Jesus gemacht, wenn wir diese Taten nicht mit Jesus gemacht haben, wird dort offenbart und wird diese Sachen im Feuer offenbart. Wie hier steht, die Errettung ist auf jeden Fall sicher, darf aber nicht vergessen den Tag, in dem alles im Feuer offenbart wird. Was wäre für die nächste Gruppe? Also die Ungläubigen oder diejenigen, die ihn nicht als Retter angenommen haben. Das sehen wir, das ist klar für uns. Das sehen wir in Offenbarung wegen dieser Feuerhülle und so weiter. In Offenbarung sehen wir in verschiedenen Evangelium sehen von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und so weiter. In Evangelium sehen wir, und das steht auch in dem 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Lass uns kurz das beten, lass uns das kurz lesen über dieses Feuer.
In flammendem Feuer, wird er Vergeltung üben. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die das dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft.
Genau. Deswegen sagt Jesus hier zu seinen Jüngern und auch zu uns, bleibt in mir. Bleibt in mir, ich werde durch ihr, werde ich Frucht bringen. Was zählt ist, ob wir bei ihm bleiben. Wie viel Frucht wir bringen, ob wir Frucht bringen, das zählt nicht. Denn sehen wir in Johannes, die nächste Vers von Johannes 15, 7 und 8.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Genau. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Hier Jesus spricht zu seinen Jüngern und auch zu uns das Thema Gebet. Und beim Thema Gebet macht er ein sehr großes Versprechen. Ja? Was ihr wollt. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ein großes Versprechen. Aber an wem richtet er diese umfassende Verheißung? Diejenigen, die in ihm bleiben und das Wort Gottes in sich haben. Zu denen hat er versprochen, ihr werdet alles bekommen, was ihr bittet. Und das sehen wir in Psalm 37, 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herzen begehrt. So sagt in Psalm, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn der Wunsch des Herzens mit dem Wunsch Gottes übereinstimmt, werden deine Gebet erhört. Wir können nicht einfach beten, was wir wollen, sondern unsere Wünsche von unserem Herzen muss auch von Gottes Wünschen auch überstimmen. Ja? Nur dann wird es erhört. Und warum wird es erhört? Wie in dem 15,8 steht, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Letztendlich geht es um wieder Frucht bringen, und es geht um Vaterverherrlichung. Da sehen wir auch zwei Kapitel später in 17, wie Jesus zu Vater gebetet hat. Er hat auch gesagt, wenn es möglich ist, mach diese Kelch weg. Aber nicht meine Wille, deine Wille. Ja? Deswegen sogar der Sohn Gottes hat nicht nach Wunsch des Herzens für seine eigenen Wünsche gefragt, aber er hat da gebetet, wenn es mein Wunsch, wenn es mit deinem Wunsch übereinstimmt, wünsche ich mir, dass du diese Kelch wegmachst. So sollte unser Gebetsleben auch entern und müssen wir versuchen, unseren Glauben mehr zu vertiefen. Bleibt in Christus. Er wird durch uns mehr Frucht bringen. Wenn wir diese Art und Weise Frucht bringen, beweist, dass du in Jesus glaubst und dass du in ihm bleibst. Und nur dadurch wird Vater verherrlicht. Unser Leben, unsere Schritte sollen, die als Frucht rauskommen, dadurch Gott verherrlicht wird, unser Vater verherrlicht. Amen.